Ja, das heilige Evangelium ist heute der Text der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus. Das war ein Dorf, 2 Stunden von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machen, da trat Jesus selbst zu ihnen. Er schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Und sie blieben traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, er meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Und sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab, fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen tatsächlich berichtet hatten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Moses und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie schließlich das Dorf, zu dem sie unterwegs waren, und Jesus tat so, als ob er weitergehen wolle. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Wort des lebendigen Gottes. Es freut mich auf die Predigt von Reinhard Schenk. Dr. Reinhard Schenk, ich darf dich bitten.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, die Emmaus-Jünger am Buß- und Bettag. irgendwie kein üblicher Text für diesen Tag, oder? Muss man kein Liturgiker sein, um zu sagen, Reinhard, hast dich in der Zeit geirrt? Nein. Sehr mit Absicht haben wir diesen Tag und diesen Bibeltext zusammengebracht. Denn es ist schade, dass die Emmausjünger am Buß- und Bettag nicht so ein Standardtext sind. Denn sie führen uns, wenn wir genau hinschauen, mitten hinein ins Gebet und in die Buße. Und dieser Bibeltext von den Emmaus-Jüngern, mir kommt so vor, als wenn der tatsächlich von Gott wie für unsere Zeit geschrieben wäre. Dass Jesus uns heute mitten in unsere Zeit mit diesem Bibeltext ein paar ganz entscheidende Dinge offenbaren will und uns mitten hineinnehmen will an sein Herz, die Dinge mit uns zu reden, die ihm wichtig sind. Und jetzt sage ich einen ganz gefährlichen Satz, mit dem man eigentlich nur scheitern kann. Nichts weniger erwarte ich mir von heute früh und wünsche ich mir, dass der auferstandene Herr selber so mit uns redet, wie er mit den Emmaus-Jüngern geredet hat. Und dass wir hinterher sagen, brande nicht unser Herz. Aber der Reihe nach. Lasst uns zuerst mal nochmal auf die Geschichte etwas genauer anschauen. Könnt ihr das Bild einblenden, bitte?
Ja, wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, dieses Bild anzusehen mit ein paar Gedanken auf dem Weg nach Emmaus. Wir befinden uns in der Benediktinerabtei Corneli Münster nahe Aachen. Dort im Gang vor der Abteikirche hängt dieses Ölgemälde. Das Ölgemälde der Künstlerin Jeanette Brooks Gerloff. Und genau für diesen Ort der Sammlung, für die Mönche vor der Abteikirche, hat sie es 1992 gemalt. Ein langer, heller Klostergang, Teil des Kreuzganges. Und an der Stirnseite des Ganges dieses Bild. Die Jünger, die mit dem unerkannten Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus sind. Für die Mönche ist es ein Blickfang der Sammlung und für die innere Neuausrichtung. Die Gedanken werden weg von den Brennpunkten des Alltags in den Brennpunkt des anbetenden Gotteslobs hineingeführt. Weg von unserer eigenen Perspektive auf die Welt hin zu Gottes Perspektive. Die Gedanken der Mönche, der Jünger damals und unsere Gedanken heute dürfen ganz in das Gespräch und die Begegnung mit dem Mitgehenden, dürfen wir ganz in dieses Gespräch hineinnehmen lassen. Die beiden Emmaus-Jünger und ihr Begleiter Jesus, drei Gestalten. Wir schauen ihnen nach. Wir sehen ihre Gesichter nicht, nur ihre Rücken. Die drei gehen uns voraus. Sie sind wie eine Einladung, mit ihnen zu gehen, ihrem Gespräch zu lauschen, sich selbst in das Gespräch mit dem Unbekannten einzubringen. Die weiten Gewänder der beiden Jünger sind schwarz. Das Spiel des Lichtes hält sie nur wenig auf. Ist es eine Andeutung der dunklen Trauergedanken der Emmaus-Jünger damals? Oder Hinweis auf die Sorgen, Schmerzen und Leiden der Menschen aller Zeiten? Ich finde, sie wirken auch, als hätten sie den Kopf eingezogen, den Kragen hochgestellt, enttäuscht, verwirrt, etwas gebückt, entsetzt, innerlich aufgewühlt, mutlos, traurig. War alles umsonst, für was sie sich die letzten Jahre angestrengt hatten? Neben den beiden der Unerkannte. Nur eine Konturenzeichnung, mit Bleistift skizziert, durchsichtig, leicht und schwerelos. Noch nicht richtig fassbar und schon wieder entziehend. Die Jünger sind voll im Gespräch mit ihm. aber ihre Augen sind gehalten, sagt uns der Bibeltext, obwohl das Herz schon brannte. Sie sehen ihn nicht, aber sie erkennen ihn nicht. Sie sehen ihn, aber erkennen ihn nicht. Im Gespräch und im Brotbrechen wird sich ihnen der Unerkannte als der auferstandene Meister ihres gemeinsamen Weges verdichten und sogleich wieder entziehen. Festgenagelt am Kreuz lässt er sich durch nichts festnageln. Weder durch seine Widersacher noch durch die Sehnsuchtsvorstellungen der Jüngerschar. Wie ein Lockruf, alte Wege zu verlassen, um neue zu entdecken. Und die Stationen auf dem Weg nicht mit dem Ziel zu verwechseln. So geht er mit ihnen und mit uns. Jesus ist mit uns unterwegs, auch wenn wir ihn gerade nicht erkennen. Die beiden Jünger schreiten in der linken Bildhälfte voran. Ihr Meister begleitet sie etwa in der Bildmitte. So wird er zum Dreh- und Angelpunkt des Bildes, des Gesprächs und des Weges. Der Jünger, der außen geht, so scheint es, wendet sich an seinem Gefährten vorbei, dem Fremden zu. Der Eindruck entsteht, der Blick hat schon eine neue Richtung gefunden. Die Schritte müssen sie noch suchen. Die drei gehen durch eine weglose, hügelige Landschaft auf einen weiten Horizont zu. Links angedeutet könnten wir die Herberge erahnen. Erdfarben deutet sich die Kargheit einer Wüste an. In der Ferne des Horizonts am rechten oberen Bildrand spielen Licht und Regen dunkel miteinander. Regen. In der Bibel hat Regen mit dem Harren, dem Warten auf den Herrn zu tun. Dem Warten, den Herrn zu erkennen. Und Regen hat mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu tun. Im Bild bleibt offen, was die Jünger am Ende ihres Weges erwartet. Es scheint sie nicht zu sorgen. Wichtig ist ihnen das Unterwegssein mit dem Unerkannten, der ihnen das Herz brennend macht. Wie Schuppen wird es ihnen von den Augen fallen, weil sie sich nicht sträubten, ihr Herz brennen zu lassen.
Es ist eine verzweifelte Lage. Das haben die Jünger auf ihrem Weg verstanden. Und die Geschichte der Emmaus-Jünger beschreibt vielleicht auch unser Lebensgefühl. Wahrscheinlich nicht tatsächlich unsere Situation, weil uns geht es ja insgesamt gesehen noch ziemlich gut verglichen mit früheren Zeiten. Aber vielleicht unser Lebensgefühl. Da ist die persönliche Situation in der Zeit der Erschütterung häufig verbunden mit Hoffnungslosigkeit und ziemlich großen persönlichen Herausforderungen bei vielen von uns. Da ist die Situation der großen Kirchen, Missbrauchsskandale, Rückgang der Mitglieder, gesellschaftliche Irrelevanz. Man könnte die Liste beliebig fortsetzen. Da ist das Lebensgefühl vielleicht, lass uns das mit Anstand abwickeln und der Letzte macht's Licht aus in der Kirche. Und auch in den freien Gemeinden und Freikirchen. Nach Corona haben viele häufig nicht mehr Tritt gefunden. Es gibt viele interne Streitigkeiten, Angriffe von außen, von innen, zu wenig Hauptamtliche. Wo soll das alles hingehen? Und wenn man dann noch im ländlichen Gebiet ist, dann kommen plötzlich nicht mehr demografiebedingt genug Leute für den Gottesdienst da. Und in unserer Gesellschaft, in Deutschland, eine sichere Phase des Wohlstands kam zu Ende und wir finden uns auf einmal mit viel Unsicherheit, mit Angst vor Krieg und dem Niedergang, mit einer Orientierungslosigkeit, auch in lebensethischen Fragen, die bisherigen Sicherheiten, wie das westliche Bündnis mit den USA als legitimer Führungsmacht, gelten auf einmal nicht mehr. Also wir merken, auch da sind eine ganze Menge Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und alle diese Situationen und Lebensbereiche scheinen das eine zu haben. Und das haben die Emmaus-Jünger sehr gut verstanden und konnten das nachvollziehen. Scheinbar hat das Wiedergöttliche und das Antichristliche gesiegt. Das christliche Abendland, liebe Geschwister, unter uns besteht doch höchstens noch in Erinnerungen. Aber wie bei den Emmaus-Jüngern sehen wir nur auf unsere menschliche Wahrnehmung und erkennen Gottes Perspektive nicht. Und Gottes Perspektive, die ist so ganz anders als unser menschliches Verständnis und unsere innerweltlichen, menschlichen Wahrnehmungen. Und ich bin überzeugt, wenn wir diesen Satz ernst nehmen, dann ist es eigentlich schon, sind wir schon mitten im Buß- und Bettag drin. Also Gottes Perspektive, sie ist so ganz anders als unser menschliches Verständnis und unsere innerweltliche Wahrnehmung. Für die Jünger damals war mit der Kreuzigung ja alles aus. Ja, natürlich, Jesus hatte ihnen dreimal vorhergesagt, dass das so kommen wird und dass er auferstehen wird. Aber weder konnten sie es verstehen und schon gleich gar nicht konnten sie das glauben, was er gesagt hat. Ich stelle mir das so vor, die Jüngerschar hat dreimal verstanden, Jesus formuliert grammatikalisch richtige Sätze. Aber alles andere haben sie nicht verstanden. Im Gegensatz zu den Jüngern damals ist uns heute natürlich klar, wie das mit dem Kreuz und mit der Auferstehung ist und dass das Kreuz und Auferstehung eine einzigartige Hoffnungsperspektive ist, die die ganze Welt umkrempelt. Aber aus der damaligen Perspektive konnten die Jünger das schlicht und ergreifend nicht verstehen. Zu sehr waren sie in ihren eigenen Messias-Konzepten und ihren Vorstellungen darüber, wie der Messias siegreich kommen wird, die Römer aus dem Land rausschmeißen wird. Zu sehr waren sie in diesen eigenen Vorstellungen, die dann sogar ja alle theologisch gut begründet waren. Aber zu sehr waren sie in diesen eigenen Vorstellungen gefangen. Und jetzt lass uns nicht zu schnell über die Jünger von oben herab, über sie lächeln und über ihr Unverständnis. Denn ich bin überzeugt, wir können an diesem Buß- und Bettag ein paar ganz entscheidende Punkte von den Jüngern lernen. Zum Beispiel, die Jünger erlauben Jesus, dass er ihnen als der ganz andere und der Unerwartete begegnet. Und sie sind bereit, ihre eigenen fromme Perspektive von ihm korrigieren zu lassen. Und liebe Geschwister, wenn er denn einen Satz, und deshalb will ich ihn nochmal wiederholen, von heute früh mitnimmt, dann könnt ihr ihn ab jetzt beruhigt schlafen. Ich versuche das dann jetzt einfach noch ein bisschen zu erklären. Also das eine, was wir von den Jüngern damals lernen können, dass sie Jesus erlaubt haben, als der ganz andere, der Unerwartete ihnen zu begegnen und dass sie bereit sind, ihre eigene, fromm begründete Perspektive von ihm korrigieren zu lassen aus der Beziehung und aus der Begegnung mit ihm. In der Bildbetrachtung hat Miriam formuliert, die beiden Jünger schreiten in der linken Bildhälfte voran. Ihr Meister begleitet sie etwa in der Bildmitte. So wird er zum Angel und Drehpunkt des Bildes, des Gesprächs und des Wegs. Der Jünger, der außen geht, so scheint es, wendet sich an seinem Gefährten vorbei, dem Fremden zu. Der Eindruck, der Blick hat schon eine neue Richtung gefunden. Die Schritte müssen sie noch suchen, diese neue Richtung. Und ich finde, das zeichnet die Jünger doch aus, dass sie auf Jesus hören. Der Weg war 2 Stunden lang. Am Anfang haben sie ihm kurz ein bisschen was erklärt, was passiert ist. Und dann also mindestens so 1,5 Stunden hören sie Jesus zu. Sind einfach bei ihm und hören ihm zu. Obwohl er ihre ganze bisherige Theologie und alles, was sie bislang von Gott erkannten, auf den Kopf stellten. Ich finde es schon erstaunlich und wünsche mir es eigentlich selber so, mit Jesus unterwegs zu sein, wirklich nochmal hinzuhören und zu sagen, Herr, was hast du auf dem Herzen? Auch wenn das nochmal so ganz anders ist als das, was ich eigentlich gerade verstanden habe oder als das, was ich denke, was im Augenblick doch Not tun würde und wichtig ist. Einfach mal hinhören. 2 Stunden ihn reden zu lassen, auch wenn er so ganz gegen Strich meiner eigenen Vorstellung bürstet. Liebe Geschwister, wenn wir das von den Jüngern lernen würden, dann wären wir schon einen ziemlichen Schritt auf dem Weg weiter. Also Jesus sein zu lassen, auch mal als der ganz andere, den nicht vollständig erfassbaren Gott, der sich einfach nicht in unsere Denkschemata, in unsere Vorstellungswelt einsperren lässt. Und liebe Geschwister, das ist doch natürlich. Wie kann ein unendlicher Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, wie können wir davon ausgehen, dass ein 3 Pfund graue Masse hier oben reinpasst? Natürlich nicht. Und deshalb ist doch die entscheidende Frage, die die Jünger sehr klar damals beantwortet haben, aber die Frage, die ich aus dem Bibeltext auch an uns höre, sitzt denn in meinem Leben der lebendige Gott auf dem Thron oder meine Vorstellung von ihm? Und da mögen Welten dazwischen liegen. Also sitzt meine Vorstellung in meinem Leben auf dem Thron oder der lebendige Gott selber? Und wisst ihr, ich glaube, das war die Gefahr der Pharisäer und Schriftgelehrten damals. Die wussten alles so super genau von Gott. Klar, sie hatten ja auch ihr ganzes Leben damit verbracht, die Heilige Schrift zu studieren und alles auszulegen, sodass über die Jahrhunderte ein perfektes theologisches Gedankengebäude entstanden war. Wohl ausformuliert, perfekt zusammengebildet. Nur leider hat es Gott nicht wirklich erfasst. Denn dann passiert diese Tragik von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Er selber, der lebendige Gott, begegnet ihnen im Alltag und sie erkennen ihn nicht, weil er nicht in ihr theologisches Gedankengebäude reinpasst und damit nicht kompatibel war. Schlimmer noch, weil sie ihn nicht erkennen, können sie ihn auch nicht anerkennen. Und das ist, finde ich, die Tragik der Pharisäer und Schriftgelehrten, mit ganzem Herzen diesen Gott erkennen zu wollen. Und dann wird doch alles von der eigenen Vorstellung über Gott überlagert, dass ich ihn selber dann, wenn er mir tatsächlich begegnet, ihn nicht wahrnehmen kann. Anstatt sich vor ihm zu beugen, lehnen sie ihn ab und bekämpfen ihn sogar. In der festen Überzeugung, dass sie damit sogar Gottes Willen erfüllen würden. Und das unterscheidet die Emmaus-Jünger von den Schriftgelehrten und Pharisäern damals. Sie hören Jesus zu und lassen sich von ihm die Schrift und die Welt erklären. Ihr Herz ist von Jesus noch erreichbar, weil Jesus ihnen wichtiger ist als die kalten Richtigkeiten, selbst wenn es theologische Erkenntnisse und Richtigkeiten sind. Ihr Herz darf in der Begegnung mit ihm anfangen zu brennen. Und jetzt kommt eine Passage, die ich eigentlich gerade überspringen würde, um ehrlich zu sein. Weil jetzt kommen ein paar super missverständliche Sätze. Bin mir gar nicht sicher, ob ihr mich dann hinterher rausschmeißen wollt, weil das wirklich jetzt missverständlich sind, die zwei Sätze. Und man merkt, jetzt wird es innerlich so richtig, sträube ich mich dagegen. Vielleicht seid ihr dann dabei, das zu verstehen, was ich jetzt sagen will. Und dann könnt ihr mir immer noch rausschmeißen. Die Übertragung von dem, was ich gerade versucht habe zu erklären, und von dem Unterschied zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten zu den Jüngern damals auf uns übertragen, würde ungefähr wie folgt lauten. Ja, ich bin überzeugt, die Bibel ist unfehlbar. Aber wir sind es nicht. Und ja, das Wort Gottes ist die universelle, kontextunabhängige Wahrheit. Aber unsere eigene Erkenntnisfähigkeit ist weder universal noch kontextunabhängig. Okay, das klingt jetzt furchtbar theoretisch und abgehoben. Um es ein bisschen praktisch zu machen, an zwei Beispielen, was ich damit meine. Ein Beispiel aus der Bibel und ein heutiges Beispiel. Schauen wir uns den Petrus an. Der Petrus erhält mit die größte Verheißung von Jesus im Neuen Testament, nachdem er auf den Geist gehört hat und bekennt und erkennt, Jesus, du bist der Messias und du bist der Herr. Dann erhält der Petrus eine Verheißung, die ist atemberaubend. Und genau der gleiche Petrus, 3 Verse später, erhält eine der schärfsten Zurückweisungen von Jesus, die ich im Neuen Testament finde. Warum? Beim einen Mal redet er vom Heiligen Geist, was offenbart ist, Jesus ist Messias. Und dann nach der ersten Leidensankündigung nimmt er Jesus beiseite und redet aus seinem eigenen menschlichen Kontext raus und sagt, Herr, alles nur das nicht. Geh nicht ans Kreuz, das ist nicht Gottes Wille, das ist nicht Gottes Weg. Der gleiche Petrus, der davor von Jesus erkannt hat, wer er ist, wenn er in sein eigenes Denkrast, in seine eigene Vorstellungswelt reinspringt und aus dem besten Willen und Intention raus Jesus sagen will, was er jetzt zu tun hat, erfährt diese Zurückweisung, weil er nicht mehr göttlich denkt, sondern menschlich denkt. Und bei uns heute, ich bin in so vielen Gesprächen mit Christen aus verschiedenen politischen Richtungen, Denktraditionen, Spiritualitäten zusammen. Versteht ihr, das ist manchmal echt verrückt. Da hast du zwei Gespräche hintereinander. Die einen Christen erklären dir, da gibt es eine Partei, die kann man als Christ überhaupt nicht wählen. Und dann führen sie ein paar gute Argumente an. Und zwei Minuten später kann ich mit anderen genauso hingegebenen Christen reden, die sagen, die gleiche Partei kann ein Christ überhaupt nicht wählen. Aufgrund von den Werten, die einen sagen, aufgrund von den Werten muss man die wählen, und die anderen sagen, aufgrund von den Werten, die sie dann nochmal mitvertreten, kannst du sie überhaupt nicht wählen. Und als Christ geht das nicht. Und so sehr die beiden in ihrer inhaltlichen Aussage und Bewertung auseinanderliegen, so sehr sind die beiden Positionen in der Absolutität miteinander vereint, was man als Christ denn überhaupt nicht tun darf. Und merkt ihr, sofort sind wir wieder in unserem innerweltlichen Denken drin, zu sagen, ich weiß ganz genau, wie das mit Gott ist, und entweder du musst die wählen oder du darfst die gar nicht wählen. Und wenn du dich nicht so verhältst, wie ich dir das gerade sage, dann bist du nicht mehr Christ. Und ganz ähnliche Kommunikationen haben wir in vielen von den anderen Spannungsfeldern im Leib Christi, wo wir die Gefahr haben, dass vieles auseinanderbricht. Zwischen liberalen und konservativen Christen, zwischen charismatischen Christen, der Herr hat mir offenbart, und den Bibeltreuen, es steht geschrieben. Beide nehmen in Anspruch, sie reden von Gott, und beide reden sie wahrscheinlich von Gott, aber seltsamerweise, sobald man aus seinem eigenen Kontext redet, sind Spannungen da, die den Leib Christi entzweien. Und in manchen bibeltreuen Gemeinden, habe ich gelernt, darf ich das Wort Liebe schon gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil sie aus leidvollen Erfahrungen und sehr zu Recht plötzlich erlebt haben, dass das Wort Liebe in manchen Kommunikationen nur noch als ein Kampfbegriff gegen Wahrheit hergenommen wird. Und dem wollen sie sich verweigern, und deshalb reagieren sie auf alles allergisch, wenn jemand das Wort Liebe in den Mund nimmt. Und ich stehe daneben und denke, das kann nicht sein, jetzt lassen wir uns den zentralsten Begriff unseres Glaubens schon wegnehmen von ein paar liberalen Strömungen. Was für eine Tragik. Und ihr merkt, was ich damit sagen will, in der Endzeit kommt die Gefahr der Verführung mitten aus der Gemeinde. Und früher habe ich das immer so verstanden mit manchen liberalen Strömungen, Relativismus. Inzwischen glaube ich, nee, das ist nicht die Verführung der Endzeit aus einer Gemeinde raus, weil das haben wir drauf, das erkennen wir. Und an vielen Stellen ist es auch schon nicht mehr innergemeindlich, was passiert. Könnte es sein, dass die wahre Gefahr der Verwirrung und der Verführung, die aus einer Gemeinde rauskommt, die falsche Reaktion ist auf diesen Relativismus? Also dass wir so allergisch anfangen auf den Relativismus, zu reagieren, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und in der Fundamentalismus und Gesetzlichkeit enden. Anstatt in eine tiefere Jesusbegegnung und eine Jesusbeziehung mit hineinzurufen, wir in starre Glaubenssätze nur noch reinrufen, wie das genau ist und wie es nicht ist, und gar nicht mehr merken, dass wir in der Gefahr stehen, in die Sackgasse der Pharisäer reinzulaufen. Und könnte das ein Punkt sein, den wir als Fromme von den Emmaus-Jüngern lernen können, und was so ein Ansatzpunkt zum Gebet hier während dem Buß- und Bettag ist, zu sagen, dieses Bekenntnis wieder neu: Herr, du bist uns so wichtig, dass nicht unsere Vorstellungen von dir bei uns auf dem Thron sitzen, so richtig die auch sein mögen, sondern dass wir diese Herzensbegegnung von den Jüngern haben wollen und dass unser Herz mit dir synchron schlagen soll und mit niemand anderem, und dass wir uns dann gerade deshalb, weil wir dich lieb haben, diesen scheinbaren Richtigkeiten verweigern, die letztendlich in Fundamentalismus und in eine Gesetzlichkeit führen. Ihr merkt, diese Sätze sind sehr missverständlich. Wenn ihr euch ärgert und sagt, Rainer, da hast du was komplett Falsches formuliert, wir können gerne hinterher weiterreden. Aber ich merke, das ist ein Punkt, der mir im Augenblick sehr auf dem Herzen liegt, wenn ich an die Kirche in Deutschland schaue, gerade an die Frommen, die den Herrn Jesus lieb haben, nicht in die Gefährdung und die Falle der Pharisäer und Schriftgelehrten zu tappen. Und zwar ohne die Wahrheit des Evangeliums dabei aufzugeben. Wir stehen ganz für die Klarheit und die Wahrheit des Evangeliums ein, selbstverständlich. Aber das ist kein Fundamentalismus und es ist keine Gesetzlichkeit, sondern es ist der Ruf zu dem brennenden Herzen in der Herzensgemeinschaft mit Jesus. Am liebsten würde ich noch ein paar Beispiele erzählen, aber ihr merkt, mir scheint, dass das ein Punkt ist, wo wirklich der Herr Jesus mit uns am Reden ist. Und mit dem anderen Punkt, glaube ich, wo Jesus tatsächlich auch mit uns redet, ist dieser Ruf, nochmal ganz genau auf ihn zu hören, wie diese Jünger. Weil, versteht ihr, es ist doch schon eigenartig. Die Jünger erklären zuerst Jesus, wie das mit der Welt ist und was da alles passiert ist. Und dann nehmen sie sich wirklich die Zeit, auf ihren Herrn zu hören und hören nochmal genau hin, lassen sich hinterfragen und schmeißen dann auch alte Vorstellungen über Bord und finden dadurch auf einmal den Durchbruch zu einer lebendigen Auferstehungsglauben. Und diese Herzenshaltung der Jünger, die wünsche ich uns. Und das bedeutet, dass wir darin Gottes Souveränität anerkennen, dass er auch nochmal größer und weiter ist als unsere eigene Vorstellungswelt, unsere eigene Theologie, unser eigenes Ding, wie wir unsere Welt und unseren Glauben und uns selber sehen. Wir beugen unsere Knie vor der Souveränität Gottes, indem wir das anerkennen, was er uns in die Situation mit reingibt und zu uns reden will. Und wir hören es, weil wir ihn wirklich erstmal reden lassen und auf ihn hören. Ich glaube, wir sind auch in der Gefährdung häufig wie die Jünger damals, erstmal Jesus alles erklären zu wollen. Und versteht ihr, ich finde es irgendwie nett. Also Gott hat doch Humor, oder? Einen feinen, tiefsinnigen Humor. Der Einzige, der wirklich weiß, was in Jerusalem passiert ist, lässt sich von seinen Jüngern erklären, was sie denn denken, dass passiert sei. Und ich wünsche mir das so, dass wir ein bisschen was von diesem Humor Gottes auch in unsere Situation mit rein erkennen. Und vielleicht anfangen, Gott weniger zu erklären, wie das mit der Welt ist und was er jetzt zu tun hat und was alles so schlimm ist und ihm gleich die ganzen Lösungsvorschläge präsentieren, sondern einfach mal durchatmen und sagen, Herr, hier sind wir, deshalb rede du mit uns. Wir wollen einfach auf dich hören. Und wir wollen, dass unser Herz brennt, weil wir dir begegnen. Und weil uns das wichtiger ist als nur die kalten theologischen Richtigkeiten. Und ich finde es einfach so entlastend, dass Jesus auch seinen Jüngern in der Situation mit dieser Prise Humor begegnet und sich Zeit nimmt, zuzuhören. Und ist euch aufgefallen, die entscheidenden Stellen im Evangelium, wenn Jesus Gespräche lenkt, es sind immer wieder Fragen. Mir kommt es so vor, und vielleicht ist es auch ein Punkt, wo man Buße tun kann, wir Christen reden unglaublich viel mit Ausrufezeichen. Die entscheidenden Gesprächssituationen, die Jesus hatte, wenn er Menschen begegnet und wenn es zu einer Veränderung im Leben kam, waren die Fragen, die Jesus gestellt hat. Manchmal auch indirekte Fragen. Sie die Ehebrecherin, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Oder die Frau am Brunnen, geh und hol deinen Mann. Also ich höre da auch so die Frage raus. Und ich wünsche uns das, dass wir dazu bereit sind, auch das von den Emmaus-Jüngern zu lernen, in der Art und Weise, wie Jesus zu reden. Einerseits mit Fragen und andererseits mit Sanftmut. Und auch da haben wir ein großes Feld, zumindest in der evangelikalen Welt. Also ich würde euch gerne noch eine kurze Geschichte erklären, die für mich so, oder erzählen, ein eigenes Erlebnis, das für mich so ein Augenöffner dafür war. Es gab irgendeine Diskussion, ich weiß nicht mehr genau, was das war, da ging es auch um einige lebensethische Fragen, kritische Fragen, wichtige Fragen. Und da habe ich auch irgendwas geschrieben gehabt und dann kam eine Mail, Bruder Schink, Ausrufezeichen, und dann ging es los. Und ich habe gemerkt, je länger ich die Mail gelesen habe, erst war ich sauer, dann wurde ich zunehmend traurig, verletzt und dann wieder sauer. Weil da hat mir jemand geschrieben, was ich alles falsch gemacht hat und nicht nur, dass ich was falsch gemacht hätte, sondern auch, warum ich das gemacht hätte. Sie verraten das Evangelium, sie knicken vom Zeitgeist ein und noch so ein paar andere sehr unschöne Sachen. Ich dachte, lieber Bruder, wie kommst du dazu, dass du mein Herz zu kennen, warum ich das mache? Und habe ihm erstmal die Mail ein paar Tage liegen lassen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt gleich darauf antworte, dann wird die Antwort nicht gut. Und schreibe ihm dann zurück, lieber Bruder, so und so. Ach nee, und dann hat er noch reingeschrieben, sorry, ich fordere Sie hier mit Römer 12, Vers 2 auf, passen Sie sich nicht dieser Welt an und jetzt stehen Sie wieder neu für die Wahrheit des Evangeliums ein. Römer 12, das muss Ihr Leitmotto sein. So stand es da irgendwie drin. habe ihm so zurückgeschrieben, also lieber Bruder und so, da gibt es vieles, über was wir jetzt reden können. Erstens an ein paar Stellen bist du auf ein paar Schlagworte draufgegangen und das hat in dir was ausgelöst, was ich gar nicht geschrieben habe. Aber zweitens habe ich vor allem die Frage, wie kommen Sie eigentlich drauf, dass ich aus den und den Gründen so gehandelt hätte und dass es nur Angst wäre? Die Gründe waren ein paar andere und habe ihm da ein paar Sätze erklärt. Daraus hat sich ein ganz netter Mail-Kontakt entwickelt, wo er dann so ein bisschen runtergekühlt war und dann auch Dinge verstanden hat und haben wir schon ein paar Dinge geredet, haben wir auch drüber geredet und hin und her geschrieben, wie funktioniert Politik. Und dann habe ich in einer Mail eben so geschrieben, ja, und wissen Sie was, das, was mir eigentlich auf dem Herzen liegt, auch in unserem ganzen politischen Handeln, lassen Sie uns sanftmütig sein, so wie Jesus. Und dann kam die nächste Mail zurück, sagte, ja, Bruder Schink, also das ist alles richtig, was Sie schreiben, aber eins kann ich Ihnen sagen, ich war lang genug in der Politik, das mit Sanftmut funktioniert nicht, da muss man draufhauen und muss deutlich werden und so. Die letzte Mail, die ich ihm zurückgeschrieben habe, war dann, lieber Bruder so und so, Sie verwirren mich jetzt sehr. Gestartet sind wir mit Römer 12. Und jetzt sagen Sie mal, nicht den Weg Jesus, sondern so wie die Welt. Das war leider die letzte Mail, da kam keine Antwort mehr drauf, was ich tragisch finde. Aber ich glaube, dieses Erlebnis macht nochmal deutlich, um was es uns oder jetzt auch gehen kann, heute Vormittag nochmal. Zu sagen, wir alle sind in diesen Mechanismen drin, weil wir für Wahrheit einstehen. Weil wir sagen, Herr, uns ist es wichtig mit deinem Reich und weil wir deutlich sein wollen, dass wir dann leicht das mit der Sanftmut aus dem Blick verlieren und nicht mehr den Glauben haben zu sagen, Herr, mit deiner Liebe und mit deiner Sanftmut und mit deinen Fragen, du kommst zum Ziel und darüber erreichst du die Herzen der Menschen. Und könnte es einfach sein, dass wenn wir jetzt am Buß- und Bettag sind, das auch eine Anfrage von Gott an uns als Fromme ist, auch an den Stellen vielleicht umzudrehen, umzukehren und nochmal zu sagen, ja, darauf lasse ich mich nochmal neu mit ein. In der Vorbereitung für den Gottesdienst war so ein Bild von einer Münze, die auf zwei Seiten geprägt ist und dass es da um Demut und um Autorität geht. Ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Denn Demut ist die Basis für Autorität. Autorität ohne Demut zerstört. Und gleichzeitig gilt, dass Demut ohne Autorität schlicht und ergreifend in die Räder kommt. Aber Autorität in Demut ist machtvoll und aufbauend. Demut in Autorität findet den Zugang zum Herzen der Menschen. Und darum geht es doch, sich genau so von Jesus prägen zu lassen. Und Demut und Autorität nicht als Gegensätze zu verstehen, sondern als zwei Seiten von einer Münze, und dass uns der Herr Jesus genau so prägen darf. Ich höre aus diesem Bibeltext von den Emmausjüngern drei Gebetsanliegen und drei Gebetsmöglichkeiten für einen Buß- und Bettag raus. Und jetzt keine Frage, angesichts des Zustands unserer Gesellschaft und dieser Welt gibt es mit guten Gründen 5000 Sachen, wo man Buße tun muss für den Zustand unserer Gesellschaft. Keine Frage. Und auch im Blick auf unsere Kirchen und christlichen Gemeinschaften gibt es viel Buße zu tun, wo wir Jesus nicht mehr Herr sein lassen in unserer Mitte, wo Relativismus einzieht, wo wir den lebendigen, auferstandenen Herrn durch andere Dinge ersetzt haben. Und trotzdem könnte es nicht sein, dass der erste Schritt von diesem Weg der Buße und der Umkehr und des Gebets tatsächlich das ist, dass das Gericht am Hause Gottes, also bei uns Frommen, anfängt. Und da nochmal zu sagen, ja, Herr, wir wollen uns ganz mit dir identifizieren und nicht unsere Vorstellung von dir sitzen bei uns auf dem Thron, sondern du selber sitzt auf dem Thron. Und auch die Vorstellung von dir, wir erkennen, es kann ein falscher Gott sein. Deshalb lassen wir los und wenden uns ab. Und das wäre das Was, das andere wäre das Wie. Herr, wir wollen das in deiner Art und Weise tun. Wir wollen, dass unsere Herzen im Gleichklang schlagen. Wir wollen das in Sanftmut tun. Wir wollen uns von dir prägen lassen, auch mit dieser Demut, weil wir glauben, dass deine Liebe diese Welt überwindet. Allen Hass, alle Ungerechtigkeit, alle Verdrehung. Unser Zeugnis, unser Bekenntnis ist Schaum vor dem Mund, ist keine Stärke von, kein Kennzeichen von Bekenntnisstärke, sondern deine Liebe. Du darfst uns prägen. Und dann das dritte Gebetsanliegen zu sagen, Herr, lass es zu dieser Herzensbegegnung mit dir kommen, dass unsere Herzen synchron schlagen, so wie bei den Jüngern. Und es zu erkennen, dass wie bei den Jüngern auf dem Weg es nicht reicht, mit Jesus unterwegs zu sein, vielleicht noch nicht mal reicht, von ihm die Richtigkeiten des Reiches Gottes zu hören, sondern dass es diesen Moment der inneren Gemeinschaft und Begegnung braucht, des Brotbrechens braucht, dass sich unsere Herzen begegnen und auf einmal entfaltet sich alles. Dass wir erkennen, dass es eben diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus braucht und dass Glaube eben mehr als, in Anführungszeichen, nur Theologie ist. Glaube ist auch mehr als nur das richtige Bekenntnis. Glaube ist die fortwährende Herzensbegegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und um nicht missverstanden zu werden, natürlich brauchen wir eine gute Theologie, keine Frage. Aber die muss immer eingebettet sein in die Herzensbegegnung. Und in dieser Herzensbeziehung wird aus dem zunächst nur wahren Wort Gottes, das auch die Jünger auf dem Weg gehört haben, also in dieser Herzensbegegnung wird aus dem zunächst nur wahren Wort Gottes das wahre, lebendige und persönliche Wort des auferstandenen Herrn, das uns die Richtung weist. Dieses lebendige Wort und das brennende Herz setzte die Jünger damals in Bewegung. Es ließ sie umkehren und zurück in die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern kommen und von Gott zu ihren Mitmenschen in Jerusalem, nach Samaria und bis ans Ende dieser Erde. Und das Gleiche gilt auch für uns heute auch. Das lebendige und persönliche, zu mir gesprochene Wort des auferstandenen Herrn bringt mich zur Umkehr, zur Buße und es führt mich einerseits hinein in die weltweite Gemeinschaft der Geschwister, in all ihrer Verschiedenheit. Und es führt mich hinein, dass ich den anderen wahrnehme und anerkenne und mich eben nicht in der Zertrennung und Zerstückelung und im Abgrenzen verliere, sondern es führt mich hinein, dieses lebendige Wort, in die Gemeinschaft aller Heiligen. Und es führt mich als Botschafter Christi hinein in unsere Gesellschaft, und zwar in der Art und Weise von Jesus. In dieser Art und Weise bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott, so werdet ihr Leben finden. Denn unser Bekenntnis ist, das haben wir selber erlebt und das leben wir jetzt im Alltag. Amen.